Macherinnen. Jacqueline Bernhard im Gespräch.
Hallo ihr Lieben, ich darf euch wieder heute begrüßen zu unserem Podcast Macherin, wo ich euch tolle Frauen aus Mecklenburg-Vorpommern vorstellen möchte, die euch inspirieren sollen. Und ich darf mich heute ganz besonders freuen, dass ich Frau Dr. Steele mir gegenüber sitzen habe. Wir sind heute an der Universitätsmedizin in Rostock. Rostock ist wirklich so eine Stadt, wo ich sage, da gibt es ganz viele tolle, starke Frauen, von der Oberbürgermeisterin bis zu Frau Professor Brommer, die Dekanin, wo wir uns auch kennengelernt haben, Frau Dr. Steele. Frau Dr. Steele, ich darf Sie erstmal herzlich begrüßen. Schön, dass Sie heute bei mir sind.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit Ihnen hier ins Gespräch zu kommen.
Frau Dr. Steele, möchten Sie uns einmal kurz vorstellen? Sie sind ja ein Rostocker Kind, hier geboren, aber vielleicht möchten Sie kurz was zu sich sagen, wer Sie sind.
Ja, vielen Dank. Ja, ich bin hier 1962 geboren. Ich bin in Rostock aufgewachsen. Ich habe hier studiert und habe dann kurz nach der Wende, nach meinem Medizinstudium hier die Stadt verlassen, bin zu meiner Ausbildung oder Weiterbildung als Anästhesistin nach Hamburg gegangen und habe dort an einem großen Maximalversorger meine Facharztausbildung zur Anästhesie-Intensivtherapie gemacht und bin dann auch wirklich über 10 Jahre in der Patientenversorgung gewesen in Hamburg und habe dann 2004 noch ein Managementstudium gemacht und bin seitdem in unterschiedlichen Management-Ebenen bei unterschiedlichen Krankenhausträgern unterwegs gewesen, habe viele Jahre auch den Campus Kiel der Universitätsmedizin Schleswig-Holstein geleitet als kaufmännische Geschäftsführerin und bin dann aber über die ärztliche Schiene wieder zurückgekommen, war ärztliche Vorständin auch oder medizinische Vorstände in Oldenburg gewesen an der Universität. Und dann kam die Ausschreibung hier in Rostock und dann habe ich mich beworben und war glücklich und auch ein wenig stolz, zurückkehren zu dürfen dort, wo man mal losgelaufen ist und auch ein bisschen die Erfahrung, die man unterwegs gesammelt hat und die man gesammelt konnte, dann hier auch an die Universitätsmedizin Rostock zurückzugeben. Und das war schon ein besonderes Gefühl, an den Ort zurückzukehren, wo man ja auch geboren wurde. Und wenn man dann das Klinikum betritt, dann erkennt man doch die eine oder andere Ecke wieder und freut sich, dass sich vielleicht vieles verändert hat, aber doch nicht alles.
Also ich kann nur sagen, wow, wenn ich Ihren Lebenslauf höre, Frau Dr. Steele, wirklich sehr beeindruckend und schön, dass Sie wieder zurückgekommen sind nach Mecklenburg-Vorpommern, in die Heimat. Sie sind ja jetzt Vorstandsvorsitzende seit 2023. Wie darf ich mir eigentlich so eine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzende, einen typischen Tag im Leben einer Vorstandsvorsitzenden vorstellen?
Ja, mein Tag ist geprägt von sehr vielen Terminen, was Sie wahrscheinlich ja auch kennen. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Themen und das macht es auch so viel Spaß und macht auch interessant, dass man mit sehr vielen Themen beschäftigt ist, die das Universitätsklinikum, die Medizin hier voranbringen sollen. Ich bin ja nicht nur Vorstandsvorsitzende, sondern ich bin gleichzeitig auch noch der medizinische Vorstand hier, also der Vorgesetzte auch der Klinikdirektorin, was die Krankenversorgung betrifft. Und wir haben ja die Aufgabe, Krankenversorgung insgesamt hier am Universitätsklinikum zu gestalten. Und wir leben ja, das wissen Sie ja auch, in Zeiten von großen Veränderungen und mit diesen Veränderungen müssen wir lernen, umzugehen. Und das haben wir ja auch getan. Wir haben inzwischen eine Medizinstrategie aufgestellt, wir haben eine Forschungsstrategie aufgestellt, um uns und zusammen, vor allen Dingen mit den Klinikdirektoren und mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf die zukünftige Versorgungsaufgaben, die wir ja haben, dann hier in die Umsetzung zu bringen. Und so ist der Tag mit vielen Terminen, mit vielen Gesprächen gestaltet, wo es immer wieder darum geht, Entscheidungen vorzubereiten, Entscheidungen auch zu treffen, um das Klinikum auf die Zukunft vorzubereiten.
Ja, darf ich mal fragen, Frau Dr. Steele, für wie viele Mitarbeiter sind Sie hier verantwortlich im Universitätsklinikum?
Wir haben knapp 5.000 Mitarbeiter insgesamt, wobei das ja nicht nur in der direkten Patientenversorgung ist, sondern ein Krankenhaus hat ja viele, viele Berufsgruppen, die da zusammenwirken müssen, damit es funktioniert. Wie gesagt, das sind unsere Mitarbeiterinnen, die direkt an der Patientenversorgung arbeiten, aber wir haben ja auch Leute in der Logistik, wir haben Leute, die für die Versorgung zuständig sind, die unsere Reparaturen machen. Also das ist ein riesiges Spektrum an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir hier beschäftigen. Und wir sind damit auch einer der größten Arbeitgeber hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich glaube, ein großer Faktor auch, was die Gesundheitswirtschaft hier betrifft.
Definitiv, das kann man so sagen. Frau Dr. Steele, Sie sind ja nun eine Führungsfrau. Haben Sie jeweils mit Vorurteilen gegenüber der Eigenschaft als Frau kämpfen müssen, dass gesagt wurde, oh, guck mal, jetzt kommt die an und nimmt uns ja einfach was weg oder mit den Augen gerollt wurde oder irgendwelche blöden Kommentare? Oder lief das bei Ihnen so reibungslos ab, dass Sie immer als Frau auch akzeptiert wurden von Anfang an? Wie hat sich das bei Ihnen so entwickelt?
Also von Anfang an war die Akzeptanz sicherlich nicht da, wobei mir das bewusst eigentlich nie so richtig aufgefallen ist. Mhm. Aber ich arbeite natürlich in einem Bereich, wo ich häufig in Sitzungen die einzige Frau bin. Und es ist schon so, dass man sich auch lernen muss, durchzusetzen und dass man sich auch in gewisser Weise nicht verstecken muss. Es gehört manchmal ein bisschen Mut dazu, auch Mut dazu, einfach mal Themen zu übernehmen oder in Dinge reinzuspringen, wo man sich vielleicht nicht ganz so sicher fühlt. Aber bewusst oder unbewusst habe ich sicherlich auch viel Glück dabei gehabt. Man hat mir Aufgaben zugetraut, man hat mich auch gefördert. Aber es ist schon so, dass heute auch immer noch das Thema Frau in Führungsposition natürlich bewusst oder unbewusst eine Rolle spielt. Und ich wünsche mir, dass das vielleicht in den nächsten 10, 15 Jahren nicht mehr ganz so groß die Rolle spielt, sehe mich aber auch als Vorbild für viele andere Frauen, die diesen Weg gehen wollen und möchte gerne Mut machen, es zu versuchen und es auch zu tun. Und man muss nicht immer perfekt sein, aber man muss sehr konsequent seinen Weg einfach weitergehen. Und ich glaube, dann hat man auch den Erfolg, den man sich am Ende des Tages wünscht.
Das ist wirklich ein wunderschönes Bild, Vorbild sein, für andere Frauen sichtbar sein. Das haben wir auch immer bei uns im Ministerium, wo wir Frauen wie auch hier im Podcast einfach sichtbar machen wollen. Deshalb klasse. Was würden Sie sagen, bringen Frauen an Bereicherung in Führungspositionen?
Das ist schwierig zu beantworten, weil ich immer diesen Vergleich zwischen Mann und Frau in Führungsebenen gar nicht so suchen möchte, weil ich glaube, jeder hat seine Stärken und jeder hat seine Schwächen. Das hat vielleicht auch viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Und mir war es immer wichtig, dass ich in einem guten Team arbeiten kann, dass ich Vertrauen aufbauen kann, dass ich Menschen, denen ich Dinge weiter delegieren kann, Aufgaben weitergeben, dass man ein vertrauensvolles Verhältnis zueinander hat, dass wirklich das Team im Vordergrund steht, dass man auch nicht nur fordert, sondern fördert. Mir war immer sehr, sehr wichtig, dass ich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fördern kann, damit ich irgendwann in eine andere Position schlüpfen kann und ein Feld vorbereitet habe, wo man dann auch die Aufgaben weitergehen kann. Und ich glaube, dass das die Wichtigkeit einfach darin besteht, zu delegieren, zu akzeptieren und auch Dinge in der Veränderung zu beschreiben und zu sehen. Und ich weiß gar nicht, ob das immer so mit Mann und Frau zu tun hat, aber ich glaube, es ist auch gut, manche männliche Eigenschaften mitzunehmen und sie auch zu lernen, auch mal die Ellbogen breit zu machen und nicht Rücksicht zu nehmen, weil ich glaube, nur in der Mischung wird man am Ende ans Ziel kommen, wo man sich vorstellt, auch hinzukommen zu wollen.
Was ich mir nur vorstellen könnte, dass gerade Sie als Frau in einer Führungsposition auch die Belange Ihrer weiblichen Mitarbeitenden vielleicht eher nachvollziehen können, mit reinbringen können, einfach weil Sie es selber erlebt haben. Gerade wenn es vielleicht um Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, gerade im medizinischen Bereich, stelle ich mir das schwierig vor, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinzubekommen, weil ein Arzt wird nur mal 24 Stunden gebraucht und wenn etwas auftritt, tritt es auf. Ne? Und da ist es, denke ich einfach, dass Sie da auch den weiblichen Blick mit reinbringen.
Ja, das war schon immer sehr, sehr wichtig für mich, zumal ich es ja in meiner eigenen Laufbahn auch erlebt habe. Ich habe natürlich auch eine Familie und das war damals für mich sehr, sehr schwer, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Das endete damit, dass ich die Klinik verlassen musste. Ich bin dann in eine eigene Praxis gegangen, weil ich auch noch von meinem Arbeitsort entfernt gewohnt habe und es auch für mich nicht die Möglichkeit gab, so wie es heute ja gibt, Teilzeit zu arbeiten oder zu reduzieren. Das hat sich mit der Veränderung des Arbeitsmarktes und auch mit dem Selbstbewusstsein der nächsten Generation ja doch schon sehr, sehr verändert. Und ich finde es gut. Es ist für uns manchmal schwierig zu akzeptieren. Wir sind eine andere Generation und wir haben vielleicht zu manchen Dingen auch eine andere Einstellung. Aber ich bewundere meine Nichte, die mit 4 Kindern in dem Arztberuf voll tätig ist. Das ist ein hoher Aufwand, den man betreiben muss. Das funktioniert nur, wenn man auch einen guten Partner hat. Aber ich finde es wichtig, es zu akzeptieren, dass die Dinge sich verändert haben. Und ich möchte natürlich meinen Mitarbeiterinnen und auch ermöglichen, Beruf, Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen. Da ist viel getan worden in der Vergangenheit und da muss ich sagen, in den neuen Bundesländern, die haben große Vorteile, was das betrifft. Ich habe ja den Blick auf beide Bundesländer. Hier sind Kindergartenplätze, Kinderkrippenplätze kein Thema. Es ist auch selbstverständlich, mit sehr langen Öffnungszeiten zu arbeiten. Da muss ich sagen, ist die Entwicklung in den Ostbundesländern, ich glaube, das ist denen hier gar nicht so richtig bewusst, sehr viel weiter gewesen als in den westlichen Bundesländern. Und für mich ist es einfach wichtig, dass wenn eine Familienplanung ansteht, dass man sie auch wirklich dann in die Umsetzung bringen kann und dass wir Möglichkeiten schaffen, dass wenn Frauen und wenn Frauen wieder zurück wollen in den Beruf, dass wir ihnen auch die Möglichkeit geben, es zu tun. Es ist natürlich schwierig, wenn man 7 Tage, 24 Stunden, wenn man immer Teams hat, dann sind manche Vorstellungen nicht immer kompatibel. Dann muss man miteinander reden. Aber wir versuchen ja über Flexibilität von Arbeitszeiten so viel Angebote wie nur irgendwie möglich zu machen, damit Mitarbeiterinnen auch zurückkehren können in den Beruf. Das betrifft die Pflege und das betrifft auch den ärztlichen Bereich. Und da wir ja häufig ja auch noch Klinikdirektorin haben, ist es natürlich viel Arbeit auch dahinter, zu akzeptieren, dass wir diese Möglichkeiten einfach schaffen müssen und dass die Welt, in der wir selber groß geworden sind, in der wir auch selber ins Berufsleben eingetreten ist, sich da doch komplett geändert hat.
Mhm. Sie haben ja schon einige Maßnahmen gesagt, was sich so vom Berufsanfang bis jetzt vielleicht geändert hat. Also ich finde es auch eine unglaubliche Bereicherung, die kostenfreie Kita, die wir einfach in Mecklenburg-Vorpommern haben, gerade auch für medizinisches Personal, 24 Stunden Kitas angeboten werden, dass man seine Kinder erstmal gut betreut weiß und seinen Job in Ruhe machen kann, ohne Angst zu haben, oh, was machen Sie jetzt zu Hause oder so. Finde ich alles schon wirklich gute Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Frau Dr. Steele, können Sie noch mal sagen, was Sie vielleicht hier im Haus noch als familienfördernde Maßnahmen sowohl für Männer als auch Frauen machen? Weil ich glaube, sonst ist die Vorurteile doch sehr groß oder die Vorstellungen, die Menschen haben, die nicht im medizinischen Bereich tätig sind.
Ja, wie gesagt, wir haben gerade im Pflegebereich, das sind wir ja, ich würde nicht sagen, zu 80-90% Frauen, die da bei uns tätig sind. Wir haben da eine sehr hohe Flexibilität inzwischen reingebracht. Wir arbeiten oder wir versuchen, Arbeitszeitmodelle zu finden, wo wir halt sehr, sehr flexibel reagieren können, wo wir fast die Arbeitsmodelle um die einzelnen Personen herum konzipieren. Wir haben dieses Uniflex-Team, was man ja vielleicht auch auf den Straßen sehen kann, womit wir ja auch werben. Arbeite, wie du dir es vorstellst. Und dahinter steckt nichts anderes, als wir versuchen, eben genau Familien, Mütter zurückzuführen in den Beruf und ihnen die Flexibilität zu ermöglichen, sowohl zu arbeiten, so wie sie es auch gerade in dieser Lebensphase brauchen. Und wir haben ja unterschiedliche Lebensphase. Mal braucht man halt diese Flexibilität, mal braucht man diese Flexibilität. Das ist im pflegerischen Bereich schon viel, viel besser aufgestellt als im ärztlichen Bereich. Im ärztlichen Bereich kommt natürlich noch die Aus- und Weiterbildung dazu. Wir haben sehr lange Ausbildungswege. Wenn man so nach dem Studium, haben wir noch 5 Jahre Facharztausbildung. Dafür muss man gewisse Kriterien erfüllen. Und auch da versuchen wir über Frauenförderprogramme natürlich auch Karrierewege zu unterstützen. Wir haben es sowohl im Forschungs- und Lehrebereich als auch in der Krankenversorgung, dass wir, wenn wir da fördern können, dann haben wir auch die entsprechende Unterstützung, dass eben Beruf, Familie, Karriere unter ein Dach gebracht werden können, damit wir da auch entsprechende Anreize schaffen, um eben in diese Förderung auch reinzugehen, indem wir Stellen frei halten, indem wir das ermöglichen, dann auch diesen Weg zu gehen. Das ist ja nicht immer ganz einfach. Das führt manchmal auch an Grenzen von Möglichkeiten, weil nicht jede Klinik ist sehr groß und hat diese Flexibilität. Bei kleinen Kliniken wird es noch schwieriger, aber wir versuchen uns natürlich da auch ranzutasten, weil wir natürlich auch gerne wollen, dass Frauen in die Möglichkeit kommen, sich zu entwickeln. Wir müssen, wenn Oberarzt intern berufen wird, also Oberarztführungspositionen in den Kliniken berufen werden, müssen diese ausgeschrieben werden, damit jeder sich bewerben kann. Früher wurden so Positionen ja doch ein bisschen anders sortiert und zugeordnet. Das ist jetzt über Ausschreibungen, damit jeder die Chance hat, sich auf solche Positionen auch zu bewerben. Wenn wir große Ausschreibungen haben, stehen immer die Frauen mit im Vordergrund. Also wir gucken schon sehr genau bei den Bewerbungen, finden wir jemanden, den wir motivieren können. Und es ist auch so, dass bewusste Ansprache gemacht werden muss bei Ausschreibungen von Führungspositionen.
Mhm. Sie haben ja schon so ein bisschen ein paar Maßnahmen auch aus dem Frauenförderplan der Universitätsmedizin Rostock benannt. Ich finde es ja wirklich großartig. Das erlebe ich überall im Land, dass gerade die Universitätsmedizin da Vorreiterinnen sind und den besonderen Blick auf Gleichstellung haben. Dennoch ist es ja leider immer noch so, dass wir zwar 60% der Studierenden, habe ich jetzt auch gerade noch bei Ihnen nachgelesen, die weiblich sind, haben, aber dann in den höheren Führungspositionen, ich glaube, bei Ihnen waren es jetzt 13,6% nach dem letzten Bericht haben und dass sie sich dem aktiv stellen und mit den Maßnahmen, die sie zum Teil schon beschrieben haben, draufschauen, wie Frauen weiter gefördert werden können. Finde ich klasse. Was hat sie damals dazu bewogen? Also ist es bestimmt vor ihrer Zeit gewesen, aber ich finde das schon sehr fortschrittlich.
Ja, es ist einfach notwendig, ne? Die Entwicklung in der Medizin geht dahin. Wir werden immer weiblicher. Sie haben es gesagt, 60% unserer Studentinnen oder Studenten sind Studentinnen inzwischen. Das wird sich ja weiter in diese Richtung entwickeln. Hat auch ein bisschen was sicherlich mit den Auswahlverfahren zu tun, die wir haben. Und da müssen wir natürlich gucken, wie entwickelt sich das System weiter. Und die Universität, sie werden eine Klinikprofessuren, also eine Leitung einer großen Klinik, nur bekommen, wenn sie habilitiert sind. Das sind die Gesetzmäßigkeiten. Und die Habilitation ist häufig so ein Schritt, der findet statt, wenn natürlich parallel auch Familienplanung stattfindet. Und wir sehen sehr, sehr viele Frauen, die promovieren, dann aber den Schritt in die Habilitation anfangen. Dann kommt das erste Kind, dann kommt das zweite Kind, was auch völlig normal ist. Und dann ist es natürlich schwierig, Beruf, Familie und Akademisierung beziehungsweise Habilitation so zu gestalten, dass es auch wirklich in die Umsetzung gehen kann. Und da brauchen wir Freiräume, müssen wir Freiräume schaffen und ein Verständnis dafür schaffen, dass das eben möglich ist. Und auch da hat sich natürlich auch die Einstellung geändert. Das ist zu meinen Zeiten, die vielleicht auch nicht immer die guten, besten Zeiten waren, war es so, man hat es nebenbei gemacht, man hat es außerhalb der Arbeitszeit gemacht, man hat mit einem gewissen Selbstverständnis das zusätzlich noch irgendwie versucht, in den Tag reinzupacken. Das ist, glaube ich, ein Rahmen, der heute anders gestaltet werden muss. Natürlich wird man solche Wege auch immer nur schaffen, wenn man bereit ist, sehr viel zu investieren. Mhm. Aber trotzdem muss der Rahmen so geschaffen werden, dass es auch am Ende des Tages möglich ist. Und es ist ja heute immer noch, Sie haben es gesagt, nur 14% schaffen es am Ende des Tages, dann diesen Weg zu gehen. Und das ist einfach viel, viel zu wenig. Und dann müssen wir zusammen mit den Universitäten und nicht nur mit der Universitätsmedizin eben schauen, wie können wir die Wege für Karriere noch besser ebnen, damit wir mehr nachher am Ende des Tages Frauen haben, die in diese Führungsposition reingehen. Es ist aber auch nicht immer so, dass es gewollt ist. Ne? Also es ist ja nicht nur, dass die Wege geebnet werden müssen, sondern es ist auch die Motivation dahinter. Und es ist leider auch häufig so, dass wenn man sich entschieden hat, dann auch mit Familienplanung, dass der Weg dann häufig doch in diese Richtung auch weitergeht und nicht zurück in diesen, doch muss man auch sehr, sehr, sehr anstrengenden Alltag ja auch ist. Und deshalb muss es einfach gelingen, da noch mehr Freiraum zu schaffen, damit beides übereinander stimmt und auch beides zusammenkommen kann. Mhm. Also es gehört schon auch noch eine große Portion dazu, sich zu motivieren und vielleicht mit Vorbildern zu arbeiten, damit man diesen Weg von Karriere und Führungsposition auch am Ende des Tages zu Ende geht.
Mhm. Das ist ja gerade immer noch so bei Frauen, wenn Kinder kommen, wenn pflegebedürftige Angehörige sind, dass Frauen doch noch den größten Teil der Sorgearbeit übernehmen, hier einfach auch für ein Umdenken bei den Partnern dafür zu sorgen, vielleicht auch einen Teil mit zu übernehmen. Das ist immer so das schöne Bild, ein Fußballspiel. Am Tag arbeiten wir mehr in der Sorgearbeit als unsere Männer, unsere Ehemänner. Ja. Und ich glaube, da bleibt einfach nur Augen auf bei der Partnerwahl.
Ja, nicht nur Augen auf bei der Partnerwahl, sondern auch Augen auf bei der Erziehung. Mhm. Wenn ich mir die Erziehung anschaue, dann wir prägen ja auch unsere Kinder. Ja. Und da hinzuschauen und zu sagen, auch diese Rollen, ne, diese klassischen Rollen beginnen ja schon sehr, sehr früh. Mhm. Und dann eben zu schauen, dass es eben auch, ne, dass die Partizipation und dass die Anteilnahme und auch das Handling auch schon bei den Kindern ausgeprägt wird, ne, dass eben so gewisse geprägte Rollen nicht einfach weitergegeben werden, so wie wir das einfach auch kennengelernt haben. Und ich glaube, dass auch der Druck von außen immer noch enorm ist. Perfekt zu sein, perfekt in der Familie zu sein, perfekt im Beruf zu sein und das alles in die Balance zu bekommen, ist eine extreme Herausforderung. Und da, glaube ich, können wir als Gesellschaft auch noch einiges tun, damit eben Familie, Beruf wirklich und dann noch in eine Führungsposition zu kommen, da in Einklang gebracht werden kann. Und das bedeutet, weiß ich aus meiner Erfahrung auch, dass man auch auf vieles verzichten muss, ne? Und dazu muss man ja in gewisser Weise auch bereit sein, wenn man so eine Position dann auch einnimmt.
Deshalb, Frau Dr. Steele, warum sind Sie Führungsperson geworden? Ich würde gerne mal Ihre Motivation. Wir haben ja jetzt so rausgearbeitet, dass es doch auch sehr schwierig ist. Man mit Unwägbarkeiten, mit Disziplin muss man einfach den Tag bestreiten. Und trotzdem macht es ja Spaß.
Also mir macht es Spaß, sonst würde es man, glaube ich, gar nicht machen können. Das gehört unmittelbar zusammen. Es ist nicht immer einfach. Es ist zum Teil schon eine große Herausforderung, sich dem täglich zu stellen. Man muss auf vieles verzichten. Manchmal fragt man sich auch, auf wie viel muss man am Ende des Tages verzichten. Trotzdem war es für mich immer eine Motivation. Ich habe viel Glück gehabt, glaube ich auch. Ich habe eine sehr, sehr breite Ausbildung genossen. Ich habe ja sowohl Medizin studiert, habe dann noch, wenn man so will, ein kleines betriebswirtschaftliches Studium genossen, habe viele Unterstützer auch gehabt und es war für mich immer eine Motivation, weiterzumachen, Dinge voranzubringen, mich den Herausforderungen auch zu stellen und ich habe viel Spaß daran zu gestalten und dieses Gestalten, den Freiraum zu haben, es zu machen, zwar in einem vorgegebenen Rahmen, weil wir sind ja nicht unabhängig, aber diese Freiheit und diese Möglichkeit zu gestalten, das war, glaube ich, immer wieder eine neue Motivation, sich den Herausforderungen auch zu stellen.
Ja. Frau Dr. Steele, zum Schluss vielleicht noch, was würden Sie Frauen mitgeben, generell, was wir vielleicht noch nicht angesprochen haben, was Sie vielleicht als Ratschlag mitgeben wollen, wenn man den Weg einer Führungsperson einschlagen möchte? Was würden Sie Frauen einfach mitgeben?
Was würde ich mitgeben? Das, glaube ich, was ich mir selber auch immer mitgegeben habe. Einfach den Mut zu haben, Dinge zu probieren, Dinge zu machen, konsequent voranzugehen und sich auch nicht beirren zu lassen, sondern das, was man für sich selber den Anspruch hat, einfach in die Umsetzung zu bringen. Und wenn man Spaß hat an Gestaltung, sich den Freiraum auch zu nehmen, zu gestalten. Und dann, glaube ich, gelingt es auch, diesen Weg zu gehen.
Ja, vielen Dank, Frau Dr. Steele, dass wir heute das Interview, den Podcast gemeinsam bestreiten konnten, ne? Dass Sie sich die Zeit genommen haben, in Ihrem Job ja nicht immer ganz einfach. Und ich glaube, ihr habt einen Einblick in das Leben einer echten Macherin erhalten heute durch den Podcast. Wenn ihr noch irgendwie Anregungen habt, was wir vielleicht beim nächsten Mal mit aufnehmen sollen, welche Fragen wir noch stellen sollen, dann schreibt es uns einfach in die Kommentare. Und zum Schluss bleibt nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Podcast.
Vielen Dank.
Macherinnen. Jacqueline Bernhard im Gespräch.